Das ist sehr konkret, dass ich verstehe, was dein Wort sagt, ist mein täglich Brot. Und da sind wir jetzt, liebe Gemeinde. Und das ist die tägliche Herausforderung, dass wir verstehen, was sein Wort sagt. Unser tägliches Brot. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, sagt das Schriftwort. Ich möchte uns einladen in eine Predigtreihe, die ihr habt es gelesen im Gottesdienstblatt auf die Stelle aus Micha 6, Vers 8 rekurriert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und zugleich möchte ich damit aufnehmen, was Johann Gerd Onken als Motto auf seinem Siegel hatte, dieses Wort zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Das steht da auf Latein, da heißt es Soli Deo Gloria et Bono Publico. Und ich möchte einfach in den nächsten drei Predigten darüber reden, welche Perspektiven unsere Gottesbeziehung hat. Perspektiven unserer Gottesbeziehung. Meditieren über verschiedene Stellen im Kontakt mit dieser Micha-Stelle. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und zugleich auch versuchen, tiefer einzudringen in dieses Thema zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Beginnen wir nochmal mit dem Zusammenhang Micha 6, 6 bis 8 und lesen wir das gemeinsam. Es beginnt zunächst einmal da vor mit einem Wort Gottes an sein Volk und da spricht Gott sein Volk an und sagt, lasst uns doch darüber reden, ob ich euch wirklich etwas getan habe, etwas Schlimmes getan habe. Ob ich euch wirklich beschwert habe. Lasst uns doch darüber reden, ob ich euch so belastet habt, wie ihr es vorgebt, in der Art, wie ihr jammert und ruft. Oder ob ich euch nicht wirklich eigentlich befreit habe, erlöst habe aus Ägypten, euch Menschen gesandt habe, die euch geführt haben. Denkt daran, was eigentlich passiert ist. Und dann kommt eine Frage wiederum der betenden Gemeinde Israels vielleicht oder des Menschen an sich und da heißt es, womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem Gott in der Höhe. Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünde? Und in Vers 8 kommt eine Antwort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ihr habt jetzt hier die Schlachterübersetzung, die ein bisschen anders klingt als das, was ich vorgelesen habe. Ich habe die aktuelle Luther-Übersetzung verwendet, aber ich glaube, es war sinngemäß verständlich und zu folgen. Es ist nur der Vers 8, der wirklich in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich wiedergegeben wird. Und ich lese ihn nochmal aus der Einheitsübersetzung. Da heißt es, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir erwartet. Und dann sagt die Einheitsübersetzung nichts anderes als dies, Recht tun, Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Recht tun, Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Und in der Zürcher heißt es nichts anderes als Recht zu üben und Güte lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Diese drei Dinge gibt uns der Prophet Micha mit. Und ich möchte uns ein bisschen hineinnehmen in dieses Meditieren, Nachdenken über die Alternativen, die hier in diesen Versen aufgezeigt sind. Die uns ja scheinbar allen klar sind. Ja, wir kennen uns ja aus, wir wissen ja, dass dieser Vers 8 die eigentliche Richtlinie unseres Lebens ist. Und doch steht das immer wieder und auch heute noch zur Diskussion, was hier in Micha 6, 6 bis 8 steht. Und das möchte ich mit uns durchdenken anhand eines Beispiels aus dem Neuen Testament. Und ich möchte danach auch noch einmal auf das Stichwort Präsenz kommen. Und zwar Präsenz im Sinne von, wir sind präsent für andere als die größte Gabe unseres Christseins. und wie sehr sich der Prophet Micha und wie sich Jesus um dieses Thema Präsenz auch gekümmert haben. Zunächst einmal zu unseren Versen. Vers 6 haben wir vor Augen vielleicht nochmal, beginnt damit, womit soll ich mich dem Herrn nahen? Wie soll ich Gott begegnen? Womit soll ich kommen? Womit soll ich Gott nahen? Mit Brandopfern oder mit einjährigen Kälbern? 1000 Widder, unzählige Ströme von Öl. Wir sehen, hier ist die Rede von Opfern. Und dann sogar soll ich meinem Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde. Gottes Beziehung so oder so. Darum geht es hier. Was unserer menschlichen Natur immer naheliegt, ist auch diese eine Variante, nämlich dass wir meinen, wir könnten Gott mit überschwänglichen Geschenken erreichen, wohlwollend stimmen. Opfer ohne Ende, sogar Menschenleben zur Versöhnung steht hier. Die eigenen Kinder zur Tilgung meiner Schuld, was für ein Gedanke. Trotzdem nicht so weit weg, wie wir vielleicht vermuten würden. Wenn wir daran denken, dass Menschenopfer in so vielen Kulturen die letzte Konsequenz dieses Versuchs waren, Gott sich gefügig zu machen oder gefällig zu machen mindestens oder ihn zu erreichen oder ihn zu bewegen, ihn günstig zu stimmen. Und das gilt vielleicht ganz allgemein. In der Macht einer religiösen Gemeinschaft, in diesem Denken, dass man an dieser Stelle auch Macht ausüben kann, kann Gott leicht zu einer Chiffre werden für einen unersättlichen Vergeltungshunger. Bis hin zum Tod von unschuldigen Menschen. Zur Zeit des Propheten scheint es unsicher, ob selbst diese zuhauf geschlachteten Kälber und Widder noch reichen, um den Gott der Höhe zu besänftigen, um seinen Zorn zu stillen. Sollten es vielleicht gar die eigenen Kinder sein, die ich opfern muss, damit die Sünde getilgt wird? Und natürlich spielen hier die Kulturen und Kulte rund um Israel auch eine Rolle. Abgesehen davon, dass das bis heute auch Realität ist, dass Menschen die eigenen Kinder oder wenigstens die gesunden Beziehungen zu ihnen opfern, weil sie unerbittlich ihren religiösen Einstellungen folgen, und das manchmal mehr mit Wahn als mit Glauben zu tun hat. Die Frage ist hier, mit welchem Anspruch Religion hinter all dem auftritt und wie weit diese Religion oder eine religiöse Gemeinschaft zu einer Haltung oder zu einem Verhalten drängt, das uns schaudern lässt. Und jetzt mache ich mit uns diesen Sprung zeitlich und lande in der Zeit des Wirkens Jesu. Und da schauen wir uns einen Text an, den wir alle kennen, Johannes 8, 1 bis 11. Johannes 8, 1 bis 11. Da heißt es, Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel, das ganze Volk versammelte sich um ihn, und er setzte sich und er begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben oder die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihr Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Auch hier funktioniert diese Chiffre Gott für die religiöse Elite als Garant für ihre eigene Identität. Die wissen, wo sie hingehören. Die wissen, wer sie sind und sind sich ihrer selbst sehr sicher. Wenn sie von Gott reden, dann hat das damit zu tun, dass sie die Dinge im Griff haben. Dass sie Anspruch haben darauf, gesellschaftlich alles zu regeln. Dass sie sagen, was die Identität ist. Beamtete, männliche Theologen, Schriftgelehrten für sich gegenüber dieser Frau vor ihnen und gegenüber Jesus. Und wieder muss Gott dafür herhalten, dass innerhalb einer Religionsgemeinschaft der Tod, und darum geht's ja, die konsequente Folge für die menschliche Sünde sein muss. Wo Gott ist, da droht der Tod. So das Bild in der jeweiligen Situation. Ich finde es so spannend, dass Jesus dagegen Gott gar nicht anführt. Er braucht hier nicht davon reden, was eh alle wissen, was vermeintlich jetzt der Wille Gottes ist. Jesus tut hier nicht das, was er an anderen Stellen tut, dass er rekurriert auf eine andere Bibelstelle, dass er sich hier auf ein Streitgespräch einlässt. Er verwendet hier nicht ein anderes Wort gegen diese Aussagen der Schriftgelehrten, kein Schriftzitat, so wie manchmal sonst. Jesus hat es auch nicht nötig, das Gesetz in seiner Lückenhaftigkeit aufzudecken oder vielleicht mit dem Gesetz gegen das Gesetz zu argumentieren. Für ihn reicht es, dass er in den Sand vor ihm schreibt und damit auch illustriert, dass alles Geschriebene vergänglich ist. Dass das, was in den Sand geschrieben ist, genauso vergeht, wie das, was auf Papier oder Pergament geschrieben ist. Für mich macht Jesus hier deutlich, dass Gesetz auch immer zeitbedingt ist. Aufgeschrieben und danach schon wieder fragwürdig. Weil in seinem Anliegen oft missbraucht. Weil von den Menschen Sinn entleert. Religiöse Macht hat sich zu allen Zeiten besser durchsetzen lassen, wenn da ein Gesetz hinter allem stand und wenn die Schriften entsprechend ausgelegt wurden, um dem Buchstaben Genüge zu tun. Aber solche Vorschriften, solche Regeln werden nach einiger Zeit nicht selten zu Ikonen, die eine Macht repräsentieren und sie verlieren ihren Bezug zum Leben, ihre Schutzfunktion, ihre ursprüngliche Intention. Wenn wir an die 10 Gebote denken, dann sind das ja Schutzfunktionen, die dahinter stehen. Du bist eingeladen, du darfst. Die Einladung zu leben nach den 10 Geboten ist keine drohende, sondern eine einladende Situation, in der ich sagen darf, ich darf mein Leben auf sicherem Grund aufbauen. Ich bin eingeladen, mein Leben so zu leben, dass dadurch auch mein Leben geschützt bleibt. Und plötzlich drehen sich Dinge um und es wird mit dem Tod gedroht und das war hier wirklich ernst. Und plötzlich wird Gott zu einem, den man nur mehr scheinbar mit Blut besänftigen kann. Aber Jesus schreibt auf das Insistieren der Gesetzeshüter hier einfach nur in den Sand. So vorläufig, so flüchtig, so heikel in der Anwendung ist das Gesetz, von dem ihr redet. So riskant ist es, Menschen zu bedrohen, nur weil ihr meint, das Gesetz steht auf eurer Seite. So wenig ewig, so wenig manifest, so wenig unumstößlich ist das, was ihr hier anführt. Es muss ja im Sand des Lebens immer neu geschrieben werden, immer neu erkannt werden, immer neu gelesen werden. Aber woran halten wir uns dann fest? Wie können wir dann erkennen, was Gott will? Wir erkennen, was Gott will, wenn wir hinsehen auf das, was Gott tut in Jesus selber. Ich habe schon am Anfang gesagt, es geht um Gottes Beziehung. Und die Beziehung zu Gott, die Jesus hat, die können wir nur in seinem Handeln erkennen. In dem, was er tut, wie er sich verhält, was er macht, was er sagt. So wie eigentlich jede Gottesbeziehung an dem zu erkennen ist, welche Folgen sie hat. Bei jedem von uns, bei jeder von uns. Was sich in uns selber abspielt, ist unsere Sache. Aber Beziehung zu Gott drückt sich aus. Und wie drückt sie sich bei Jesus aus? Bei Jesus hat seine Gottesbeziehung wunderbare Folgen. Bei ihm und in seinem Handeln sehen alle selbst die Gerechtesten nämlich klar ihre eigene Sündhaftigkeit. Plötzlich kriegen Menschen einen klaren Blick für das, was eigentlich die Situation ist. Das Wunder in dieser Geschichte mit dieser Frau ist doch, dass die Gerechtesten unter den Menschen, so meinen sie jedenfalls, auch erkennen, dass hier alle gleich sind. Mit dem klaren Wort Jesu an die Machtinhaber, an die Herren über Leben und Tod, an die, die ihn selbst anklagen, die ihn ja selbst überführen wollen. Und er ist allein vor den allen und er ist ihm gegenüber zu dieser einen Frau vor ihnen. Damit macht Jesus eine Option deutlich und eröffnet einen neuen Weg, nämlich umzukehren. Auf der Stelle umzukehren, umzudrehen und wegzugehen. Die Option, die eigene Verstrickung einzugestehen, dass ich selber Teil dieser sündigen und dieser in Schuld verstrickten Welt bin, dass ich selber Teil von Schuld und Gewalt bin mit meinem eigenen Leben, egal wie sehr ich mich bemühe. Und das Spannende ist, dass die Männer diese Gelegenheit ergreifen, dass sie diese Option zur Umkehr und zur Abkehr vom Weg der Gewalt wählen. Kein Blutopfer, keine Gewalt, sondern Umkehr und Einsicht. Und da gehen die alten Männer zuerst, heißt es hier. Das finde ich interessant. Vielleicht ein typisches Bild davon, dass der religiöse Eifer und der naive Glaube an die Macht von religiösen Institutionen bei jungen Männern noch viel vitaler und einseitiger ist. Aber am Ende sind es alle, die umkehren, die sich wegdrehen, die sich bewusst sind, dass sie die Verstrickungen in Sünde im eigenen Leben nicht vertuschen und nicht übertünchen können, dass an dieser Stelle alle betroffen sind, alle gemeint sind. Vielleicht scheint das gar nicht so signifikant für diese Geschichte, aber was für eine Veränderung in der Gottesbeziehung bei all diesen Männern. Was für eine Veränderung in der Gottesbeziehung in dieser Episode im Leben Jesu. Was passiert da punktuell für einen Moment in der Gemeinde Israel? Aus der im Namen ihres Gottes gewaltbereiten Religionsgemeinschaft wird eine Umkehrgemeinschaft, eine einsichtsbereite Umkehrgemeinschaft in der Erfahrung, dass wir alle, dass alle nur sündhaft vor Gott treten können. Schuld bei jedem eine Rolle spielt. Liebe Geschwister, als Gemeinde stehen wir, als Gemeinde Jesu stehen wir miteinander vor dieser Frage. Wie gehen wir mit dieser Ambivalenz um? Wie gehen wir mit diesen zwei Seiten um? Finden wir unsere Identität vor allem dort, wo Gott und sein Gesetz uns zu Handlangern von Gewalt und am Ende tödlicher Sühne macht? Oder sind wir dort, wo die Einsicht, dass niemand und wirklich niemand sich durch das Halten des Gesetzes zum Leben aufschwingen kann, uns zu dieser einsichtsbereiten Umkehrgemeinschaft macht? Wo machen wir unsere Gottesbeziehung fest? Als Einzelne und als Gemeinde. weil wir alle unter dieses Urteil fallen, schuldig zu sein, kann unser Weg nur durch Umkehr, Erlösung, Befreiung gekennzeichnet sein. Und ich glaube, dass wir damit auch wieder zurück die Brücke schlagen können zum Wort des Propheten Micha. Diese Angebote von Blut und Opfer und von Öl und was auch immer da dargebracht wurde, sind nicht relevant für Gott, sagt Micha. Sind nicht relevant für die Beziehung, die ich eigentlich zu euch will. Diese Angebote schaffen keine neue Beziehung zu Gott. Sie befriedigen nur die Selbstgerechtigkeit derer, die Gott als den Garanten für ihre religiösen Konstrukte und ihre Macht über andere brauchen. Was aber der Prophet als Wort Gottes sagen darf, ist, dass wir es eigentlich längst wissen und uns offensichtlich immer wieder nur darüber hinwegschummeln. Es geht um eine Haltung, die viel persönlicher ist, die nach tatsächlicher Gerechtigkeit fragt, nach dem Wort Gottes, der Anrede Gottes, so wie sie heute zu verstehen ist. Eine Haltung, die die Liebe und die Güte vor alles andere stellt. So wie wir selbst Liebe und Güte vor allem anderen brauchen. Und eine Haltung, die aufmerksam ist, um den Wegweisern Gottes zu folgen. Wohin geht es heute, heißt dieses Wort hier. Das sollen wir fragen. Was will er als nächstes von mir? Wie kann er mich Tag für Tag leiten? Und schließlich ein Wort zu dem Thema, wie präsent wir eigentlich im Leben anderer sein dürfen. Jesus scheint in der Geschichte von der Frau ja irgendwie abwesend zu sein. Der malt da in den Sand. Und dann irgendwann fragt er mal nach, was ist jetzt eigentlich los? Was ist gerade passiert? Schaut gar nicht hin. Und trotzdem ist er so präsent in dem Leben dieser Frau, wie man sich es besser gar nicht vorstellen kann. Ich wünsche uns das, dass wir im Leben von anderen so präsent sein können wie Jesus. Diese Präsenz im Leben anderer ist vielleicht die größte Gabe, die wir uns gegenseitig geben können. Und vielleicht gibt es ja heute eine Gelegenheit, wo du das auch spürst, beim Gemeindecafé oder wenn du am Nachmittag Menschen triffst, worum es eigentlich geht, so präsent sein, dass ich mitkriege, was die Situation des anderen ist. Präsent sein heißt zu dienen, auch etwas von sich selber aufzugeben. Präsent sein heißt ein Kellner, ein Ober zu sein, der nur für seinen Gast da ist. Präsent sein heißt Eltern zu sein, die ihre Aufmerksamkeit in dem Moment ganz ihren Kindern schenken, ohne Ablenkung, ohne Gedanken irgendwo zu haben. Und ich glaube, dass Gott uns, wenn es schon die Frage ist, wohin führt er uns, was will er als nächstes, dass er uns vor allen Dingen immer wieder in diese Präsenz für andere hineinführen will. Das ist die Qualität und die Quantität von Präsenz, dass wir zuhören können und dass wir gleichzeitig auch antworten können und dass diese Antwort etwas zu tun hat mit dem anderen, relevant ist. Manchmal denke ich, wir sehen präsent, aber mit unserer Ängstlichkeit, mit unseren Befürchtungen, mit unseren Sorgen, die wir sofort haben gegenüber dem anderen oder gegen dem, was wir hören. Und auch das ist es nicht, was Jesus hier uns eigentlich vorlebt, sondern er hat eine Perspektive. Er ist so präsent für diese Frau, dass er sagt, wenn das herausgekommen ist, dass hier alle sich unter das gleiche Urteil stellen, Schuld gehört zu unserem Leben. Und wir werden nicht damit fertig, indem wir sie durch Tod vernichten. Dann gilt das auch für dich. Dann lasse ich dich genauso ziehen. Aber er ist auch so präsent, dass er sagt, und wenn du jetzt gehst, dann werd nicht wieder schuldig. Mach dich nicht wieder schuldig an dir und an anderen. Diesen Rahmen von Liebe und von Präsenz, Identität in Präsenz zu finden, den wünsche ich uns, dass wir hier dem folgen, was Jesus uns vorlebt. Was ist die Gestalt unserer Präsenz im Leben anderer. Wie sehr sind wir da, wo andere jetzt gerade sind, können mit Jesus hier auch zuhören und können mit Jesus auch reden. Darum wollen wir bitten, lasst uns beten.